Advent. Advent heißt im Grunde Ankunft. Für uns als Christen mag das klar sein, okay, wir wissen ja, wer da kommt. Aber die Facetten dessen, der da kommt, da will ich euch und uns heute mitnehmen. Es ist schon was ganz Besonderes, wer da kommt. Wir hatten ja jetzt Besuchswoche, werden nachher noch mal kurz darauf eingehen. Und Besuchswoche ist ja auch was, da wird dann ein Gastgeber oder Gastgeberin und Besucher. So. Und dann fragt man sich vielleicht auch an der Stelle, wer kommt denn da? Wie ist denn das? Kann man sich darauf einstellen? Kennt man die Person schon, die da zugesagt hat? Oder wie wird das? Und dann Weihnachten, wenn man eine Umfrage macht, tatsächlich ist das geschehen, da gibt es Videos, das ist schon interessant, was bedeutet eigentlich Advent und was ist denn da an Weihnachten, wer kommt denn da? Naja, kommen so Antworten, der Weihnachtsmann oder das Christkind oder keiner, auch das ist für manche so eine Einstellung, dass das ja eigentlich gar nicht in Wirklichkeit relevant ist. Es ist halt ein Lichterfest, da gibt es Geschenke, es hat viel mit Kaufen oder vielleicht sogar mit Kaufrausch zu tun. Black Friday hatten wir ja jetzt gerade. Mal gucken, was es dann noch so gibt. Wer beschenkt hier wen und warum? Das ist die Frage, die uns beschäftigt. Was hat das alles mit Jesus zu tun? Wer kommt denn da? Es kommt Jesus Christus. Ich habe eine Auswahl an Namen, die bezeichnen im Alten und im Neuen Testament für den, der da kommt. Und diese Auswahl, die habe ich hier mal zusammengestellt. Namen und Eigenschaften Jesu, wirklich nur eine Auswahl. Das kann man verdoppeln, ohne weiteres. Da steht also hier, dass es der König ist, der Gerechte, der Helfer, der Sohn, der Herrscher, Immanuel. Dann kommen einige Bezeichnungen, die wir uns heute näher angucken wollen. Dann kommt Ewigkeit, Messias, Heiland, Retter, Sohn Gottes, Erlöser, Herr, Lamm Gottes, Licht der Welt. Und was hier nicht draufsteht, sind all die Ich-Bin-Worte. Und dass er Hohepriester, Morgenstern und Alpha und Omega und einiges mehr ist. Ich hoffe, ich habe euch nicht erschlagen. Jede Bezeichnung braucht eine genaue Betrachtung. Was heißt das eigentlich? Welche Dimension verbirgt sich dahinter? Im Grunde ist es wichtig, sich mal sowas aufzumalen, vielleicht 24 Stück. Und dann habt ihr auch einen lebendigen Adventskalender für Advent. Wie wäre das? Und sich jeden Tag mal über einen einzigen Begriff mal Gedanken zu machen, was das heißt. Heute habe ich einen Text mitgebracht aus dem Alten Testament, wo Jesus angekündigt wird, 700 Jahre vor Christus. Es ist aus Jesaja 9, die Verse 1 bis 6, überschrieben als der Friedefürst wird verheißen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Lieber Herr, nun sei bei uns mit deinem Geist und rede du zu uns und hilf uns, dass wir über dich staunen und etwas in uns passiert, das nur du wirken kannst. Amen. Jesaja, der Prophet aus dem Alten Testament, er sieht etwas, was in die Zukunft hineinreicht. Er sieht schon Jesus Christus. Also Gott zeigt ihm, wen Gott einmal senden wird, um sein Volk zu befreien. Und wenn wir das sehen, wie das über Jahrhunderte vor der Geburt von Christus schon hier das Thema ist, es ist das große Thema der Befreiung. Der Befreiung des Volkes, aber durchaus auch der Befreiung des Einzelnen. Die Befreiung, die hier angesprochen wird, die haben die Juden erwartet. Sie haben darauf gehofft, gebetet, weil es in der Bibel schon angekündigt wird. Aber sie sind davon ausgegangen, dass es um die täglichen Unterdrücker geht, von denen man befreit wird. Dass es die politisch starken Machthaber sind, die sich mit militärischen Mitteln durchsetzen. Um diese Befreiung haben sie wohl gedacht, dass es geht. Aber hier entsteht etwas ganz deutlich anderes. Etwas, wo die Dimension und die Art der Macht eine ganz andere ist. Und ich will mal diese Begriffe heute aufzeigen, die hier bezeichnet sind in unserem Text. Ich habe sie extra nochmal hier oben im Vers 5, seht ihr sie. Aber ich möchte mal anfangen mit einem, den muss ich aufteilen, weil ich es gar nicht an einem Stück machen kann. Ich muss erst einmal sagen, Wunder. Der Titel, der hier gegeben wird, ist im ersten Teil des Wortes Wunder. Jesus ist Gottes größte Wunder in dieser Welt. Einige Übersetzungen sagen, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Das trifft es nicht. Das ist viel zu gering, viel zu wenig. Er ist das Wunder, nicht nur ein wunderbarer Ratgeber. Ein Beispiel dazu, warum der kommt, ein Wunder selber ist. Das lesen wir hier in Philipper 2, Vers 7. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte, heißt es über Christus, und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Wir merken, was Jesus auf sich genommen hat. Was hier beschrieben ist, dass er seine Vorrechte im Himmel hinter sich gelassen hat. Das ist ein Wunder. Und wenn wir auf Weihnachten zugehen und die Geburt sehen, die Geburt selber, die Umstände seiner Geburt, die Tatsache allein, dass er von einer Jungfrau geboren wurde, es ist ein Wunder. Und als Jesus dann groß geworden ist und unter die Menschen kam, hat er Liebe geübt, Liebe gelebt in seinen Taten, in seiner Barmherzigkeit, in der Heilung von unzähligen Menschen, wie berichtet ist. Wunder über Wunder in seinem Tun, in seinem Handeln. Und das sind alles Berichte der äußeren Art, wie er Wunder getan hat. Aber wie viele innere Wunder hat Jesus getan? Wie viele Menschen hat er innerlich verändert auf eine wunderbare, unvorstellbare Art? Menschenleben, die erfahren haben, welche Dimension Gottes hat, was Gott der Vater eigentlich für sie bereithält, was das Reich Gottes, was Jesus immer und immer wieder zu Thema gemacht hat, für sie persönlich bedeutet, was der Glaube an ihn, an Jesus bedeutet und hervorgerufen hat. Und dann das Wunder der Vergebung. Was bedeutet das für einen Inneren? Die Menschen damals, die das erlebt haben, das mit dem Gelähmten waren, der zu ihnen gebracht wurde, und Jesus hat ihn äußerlich heil gemacht und ihm die Sünden vergeben. Was war die Frage, die da kam? Wer ist das, dass er sogar die Sünden vergeben kann? Oder wer ist das, dass er Wind und Wellen gebietet und es ist auf einmal alles anders, sie sind ihm gehorsam? Selbst der König Herodes fragte, wer aber ist dieser, über den ihr das alles hört? Und es ist nicht zu fassen, es ist das Wunder, dass Jesus selber ist. Und die Botschaft, die er bracht, die Botschaft, die heute gültig ist, die seit 2000 Jahren in die Welt geht, ist es nicht auch ein Wunder? Markus 2, Vers 17, ich bin gekommen, sagt Jesus, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Er kommt, um Sünden zu vergeben. Und dann, ich habe es vorhin schon angedeutet, die Liste war ja gar nicht vollständig. Wie viele Ich-Bin-Worte kennen wir? Lass uns mal bitte 7, okay, lass uns mal bitte spontan ein paar kurz andeuten. Ich bin das Brot. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Quelle. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Licht. Ich bin die Tür. Ich bin das, einen möchte ich auch noch haben. Einen lasst mir noch übrig. Ich bin das Alpha und Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Ihr merkt, es ist unfassbar. Was ist das für eine Botschaft? Jesus bezieht den Anspruch Gottes durchaus auf sich. Und ich könnte weitermachen. Die Taufe am Jordan und die Begleiterscheinung, dass Gott selber zu ihm spricht. Ein Wunder. Der Heilige Geist, der sagt, du bist mein Sohn Gottes. Die Versuchung in der Wüste. Er muss in die Wüste, wird komplett in drei ganz verschiedenen Dimensionen vom Satan versucht. Und durch das Wort Gottes und in der Kraft Gottes kann er widerstehen. Ist das ein Wunder oder nicht? Entschuldigung, aber ich bin noch nicht fertig. Was ist denn der Tod Jesu? Muss er am Kreuz sterben, obwohl er doch ohne Schuld und Sünde ist? Wer soll das verstehen? Ist das gerecht? Das ist sowas von ungerecht aus unserer Sicht und das ist es auch. Aber Gott schafft Gerechtigkeit durch Christus, weil er sagt, er hat alles auf sich genommen und das ist ein Wunder. Er stirbt, damit wir befreit sein dürfen und leben dürfen. Und dann ist es nicht zu Ende mit den Wundern. Gott lässt ihn auferstehen. Er wird auferweckt und er ist der Herr in Herrlichkeit. Er vernichtet den Tod und ist auferstanden. Aber der Titel, Entschuldigung, kann man das sehen, so von allen Seiten, ja, Wunder Rat. Also mehr, wie gesagt, als ein Ratgeber, ein wunderbarer Ratgeber. Jesus ist das Wunder in dieser Welt. Jesus ist das Wunder an sich. Aber er ist auch der einzig unfehlbare Ratgeber für unser Leben. Er gibt Rat. Was rät denn Jesus den Menschen in erster Linie? Lädt er nicht in jeder Begegnung immer wieder auf eine Art zum Glauben ein? Da kommt jemand in der Not und er rät ihm, ich sag mal indirekt, vertraust du mir? Und im Vertrauen werde ich dich heilen. Im Vertrauen werde ich dich näher zu Gott führen oder überhaupt in diese Gemeinschaft mit Gott hineinführen. Er rät mal direkt, mal indirekt, immer wieder zur Umkehr und sagt, es ist der Weg zu Gott. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der Ratgeber, der allen Hungernden und Durstigen Nahrung gibt, der andere so behandelt, er sagt es ja, behandelt andere so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Und er riet immer wieder auch dazu, zu lieben, den Nächsten und natürlich Gott selber. Jesus ist der wunderbare, einzigartige Ratgeber. Aber im Hebräischen ist dieses Wort von Rat, kommt auch immer wieder vor in den Worten, wo es um die Anspielung, um den Ratschluss Gottes geht. Was ist der Ratschluss Gottes? Der Ratschluss Gottes ist der Plan Gottes für diese Welt. Sein Heilsplan, sagt man auch. Wie Gott in Jesus den Plan von Anfang bis Ende umsetzt. Psalm 2, Vers 7, da heißt es, kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Mit diesem Kind Jesus wird Gottes wunderbarer Ratschluss, Gottes Plan für diese Welt umgesetzt, ausgeführt. Und ihr merkt schon, heute geht es ganz stark darum zu schauen, was Gott tut. Hier ist ein Vers, zwei Verse aus Epheser 1, Vers 9 bis 10. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Jesus erstellte sich auf die Stufe eines Dieners. Und das sehen wir, wenn wir diesen Ratgeber uns anschauen, wie er selber sich auch als Diener bezeichnet, der als Menschensohn gekommen ist, oder hier, wie er dann diesen Plan erfüllt. Und für uns stellen sich damit einige Fragen. Sind wir uns bewusst, bist du dir bewusst, was Jesus auf sich genommen hat, sich so zu erniedrigen, als der aus dem Himmel kommt, um all die Wunder zu tun für die Menschen und für dich? Und wie ist deine Einstellung zu diesem Ratgeber, der sich so erniedrigt, der dir dient? Jesu Wunder über Sünde und über den Tod, hast du es persönlich für dich schon erkannt und angenommen, was das heißt? Ich will anders fragen, hast du den Gekreuzigten und Auferstandenen schon für dich persönlich angenommen, dich ihm anvertraut? Gott hält. Manche meinten, dass der, der kommt, ein starker Held sein wird, eine gottähnliche Person. Aber im Hebräischen steht an dieser Stelle für Gott El. Und immer geht es darum zu zeigen, wie Gott ist in den Titeln Gottes. Also deswegen gibt es den El Shaddai, das ist der Gott, der Allmächtige. Es gibt den Elohim, das ist Gott, der mächtige Schöpfer. Und hier steht El und dann ein Adjektiv, so wie stark und mächtig. Es ist die Stärke Gottes, die in Jesus an unsere Seite kommt. Die Stärke Gottes in Jesus an unserer Seite. Gottes Macht zeigt sich darin für das, was er getan hat. In der Erschaffung der Welt, in der Erlösung von Schuld und in der neuen Schöpfung im Himmel und Erde. Gott hat eben alles im Griff. Und das ist wichtig, dass wir das in der jetzigen Zeit besonders wissen. Aus dem Lobgesang der Maria hören wir Lukas 1. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Das heißt, der mächtige Gott, der Held, der handelt wunderbar an dir. Er ist in der Stärke Jesu an deiner Seite. Dass das aber in einem Kind passiert, der auf die Welt kommt, war damals schon unvorstellbar. Und für heute gibt es auch viele, die darüber den Kopf schütteln. Aber deswegen jetzt noch ein paar persönliche Fragen. Was bedeutet es dir, dass da ein Gott ist, der stark und mächtig ist und alles im Griff hat? So wird er bezeichnet. Was macht das mit dir? Ist dir bewusst, dass wir mit Jesus Gottes Stärke an unserer Seite haben? Gottes Stärke, nicht meine Stärke. Hast du Gott schon dafür gedankt? Lebst du mit dieser göttlichen Stärke jeden Tag? Ewig Vater. Ewig Vater. Vater und ewig. Das kommt nur einmal in dieser Kombination in der Bibel vor. Wie kann denn ein Kind diesen Titel tragen? Wie kann denn Gott selbst im Kind kommen? Das ist undenkbar. Man dachte damals, dass der König Hiskia vielleicht kommt. Aber im Neuen Testament wird es deutlich, dass Gott der Vater sich in Jesus offenbart. Und an dieser Stelle, um das zu verstehen, gibt es einen Bibelvers, den wir unbedingt wissen müssen. Jesus spricht, Johannes 10, ich und der Vater sind eins. Jesus und der Vater sind eins. Das führt bei den Juden natürlich zum direkten Aufruhr. Sie haben gesagt, du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Aber Jesus ist wie ein Vater zu uns. Was sagt er denn bei dem guten Hirten? Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das Bild des Vaters kommt hier zum Begriff der Ewigkeit hinzu, das von Anfang bis in die Ewigkeit hineinreicht. Diese Verbindung, die Jesus gibt, dass er am Anfang war und dass er in die Ewigkeit auch hineinführt durch seinen Tod. Dass wir im Glauben an Christus in die Ewigkeit geführt werden. Wir haben vorhin gesagt, er ist die Tür. Er ist die Tür für diese Ewigkeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir glauben an diesen, der uns in die Ewigkeit führt. Ewig, Vater, die Bezeichnung für Jesus, greift es nicht ein bisschen weit? Schauen wir mal in Offenbarung 11, Vers 15. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem, den er als König eingesetzt hat, Christus. Ja, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Ewig, Vater. Ein letztes, ich möchte das bei diesen vier heute belassen, die hier in Jesaja genannt sind. Friedefürst. Für den Begriff Fürst steht hier Chef. Jesus ist der Chef des Friedens. Das heißt, Jesus kann sagen, Friede. Das kommt doch komisch. Wie kann das sein, dass man Frieden befehlen kann? Man kann Armeen befehligen und sagen, geht in den Krieg und versucht Frieden zu schaffen. Irgendwann, nachdem viele, viele sterben mussten. Und die Römer haben sich unter diesem Frieden genau das vorgestellt, wenn der Messias kommt, dann wird er alles zerschlagen. Und wir können doch auch bei den Kindern nicht sagen, jetzt vertrag dich doch mal, endlich, los. Ja, klappt das, okay, gut. Shalom, Shalom ist hier der vollkommene Friede, der zu Gott führt und der Friede, der uns untereinander verbindet. Das kann nur Gott wirken. Das ist, was Gott hier ausdrückt. Er ist der Einzige, der Frieden schaffen kann. Und wenn wir in Christus verbunden sind, das steht in Römer 5, haben wir Frieden mit Gott, dem Friedefürst. Dem, der in unserem Herzen, im Allerinnersten Frieden geben kann. Und nur dieser Friede in den Herzen wird auch Frieden in dieser Welt bewirken. Ich höre jetzt langsam auf. Nicht, weil das alles schon erschöpft ist zu sagen, sondern weil wir jetzt merken, was ist das alles, was wir in uns aufnehmen können? Ein Wunder in Christus. Mit dem, wie er gekommen ist in die Welt, mit dem, wie er gelebt hat, was er getan hat, das Wunder der Kreuzigung, das Wunder der Auferstehung, Wunderrat, der Ratgeber Gottes, das Rat, der Ratschluss Gottes, die Heilsgeschichte ist in ihm verborgen. Gott kommt zu uns als der Held, als der, der alles in sich zusammenfasst. Und es ist der Ewigvater, der die Tür ist in die Ewigkeit und uns in der Ewigkeit, wie dieser Vers in Offenbarung auch ausdrückt, als der Herrscher mal empfangen wird, wenn wir an ihn glauben, als den, der Frieden mit Gott stiftet und uns in diesen Frieden mit Gott hineinnimmt. Ich bete noch zum Abschluss. Großer Gott und Herr, so viele Jahrhunderte vor dem Kommen Jesu solche kraftvollen Bilder, Eigenschaften, die über den kommenden Christus gegeben werden. Und dafür danken wir dir. Wir bitten dich, dass du das in unsere Herzen schreibst, in unsere Sinne, in unseren Alltag hinein, was das für uns bedeutet. Wer da kommt als der Wunderrat, der Gottheld, der Ewigvater, der Friedefürst. Wir danken dir, dass das Wahrheit ist und dass das eine Wahrheit ist, die uns erfüllt, uns Hoffnung gibt, uns wissen lässt, dass Jesus an unserer Seite ist und im Frieden mit dir, Herr, uns all das zukommen lässt, was wir auch schon für die Ewigkeit brauchen und auf dem Weg, wo wir viele mit hinnehmen können. Wir danken dir. In deinem Namen. Amen.